Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Tübinger Latinist Jürgen Leonhard ist über die Musikwissenschaft zur Altphilologie gekommen. Das heißt, nicht die Antike war der Ausgangspunkt für seine Beschäftigung mit der lateinischen Sprache, sondern die lateinischen Sprachformen der Neuzeit. In seinem neuen Buch »Latein – Geschichte einer Weltsprache« ist dieser Ansatz deutlich zu spüren. Leonhard beschränkt sich darin nicht auf die klassische Latinität des ersten vorchristlichen Jahrhunderts. Er spannt vielmehr einen sprachgeschichtlichen Bogen über 2500 Jahre. Raphael Zehnder hat den Autor in Tübingen getroffen.
Jürgen Leonhard, auf dem Umschlag Ihres Buches »Latein – Geschichte einer Weltsprache« sieht man ein unerwartetes Bild, einen römischen Centurio, Brustpanzer und römischer Helm, auf einer Vespa. Es ist ein Foto aus einer Filmaufnahme 1964 vor Studiokulisse. Der Mann, der Schauspieler, fährt hier zur Arbeit. Dieses Bild Rom plus Vespa, das deutet darauf hin, dass die Weltsprache Latein, die im Titel Ihres Buches vorkommt, bei Ihnen nicht so vergangenheitsverhaftet ist.
Das ist richtig. Natürlich ist heute Latein eine eher historische Sprache, aber in der Hauptzeit ihrer Geschichte, und das waren ja über 2000 Jahre, wurde sie eben nicht als historische Sprache gelernt, nicht weil man etwas über die Vergangenheit wissen wollte, sondern weil man sie in der Gegenwart brauchte. So wie das heute mit dem Englischen auch ist, und es fragt eigentlich heute niemand danach, ob Englisch, wie alt der jetzige Zustand des Englischen ist. Man braucht Englisch einfach für gewisse Zwecke. Das Bild signalisiert noch etwas Zweites. Es geht nämlich nicht nur um die Zeit, sondern auch um die Menschen, die das verwenden. Wir erleben ja Latein immer als etwas für Leute, die studiert haben, die gelehrte Berufe ausüben. Aber Latein war wie jede Weltsprache mehr. Sie war selbstverständlich nicht für die ganze Bevölkerung, so wie auch heute nicht unbedingt alle Menschen eines Staates Englisch lernen, aber doch viel, viel mehr Menschen als nur die Gebildeten. Sie war für alle, die überregional zu tun hatten, für alle, die mit Schrift, mit Verwaltung, mit Technik und so weiter zu tun hatten, da, und deswegen eben keine Pferdekutsche und kein Mercedes, sondern auch eine Vespa.
Sie stellen in Ihrem Buch noch wesentlich mehr Parallelen her zwischen der heutigen Weltsprache Englisch und der langzeitlichen Weltsprache Latein, zum Beispiel der Punkt der Muttersprache. Sie schreiben an einer Stelle, dass ungefähr 80% des heutigen Englischsprechens gar nicht ausgeübt wird von Englisch-Muttersprachlern, sondern von Leuten, die Englisch als Zweitsprache gelernt haben. Wenn zum Beispiel jemand aus Japan mit jemandem aus Argentinien diskutiert und noch ein Schweizer dabei ist, dann wird auf Englisch diskutiert, und Sie sagen, in Bezug auf den Gebrauch des Lateinischen war das während etlicher Jahrhunderte eigentlich genauso.
Ja, so ist es. Und es kommt noch eins hinzu: Nachdem die römische Zeit einmal vorbei war, konnten ja nicht einmal die Römer selbst ihre eigene Sprache. Das ist ein Prozess, der relativ früh beginnt, dass selbst die Römer Latein lernen mussten und nicht automatisch über diese Sprache verfügten. Ich habe mir dann intensiv Gedanken gemacht, wie man eigentlich eine solche Sprache, die keine Muttersprachler mehr hat, lernt und wie man sie spricht, und bin dann, haben wir einige Überlegungen gemacht, wie man sich dann die Sprache selbst zurecht bastelt als Lerner nach den Vorgaben, die man hat. Und ich war dann ganz überrascht, als ich gesehen habe, dass man auf linguistischer Seite bei den Anglisten derzeit ähnliche Überlegungen für das Englische anstellt. Da hat man überhaupt nichts an das Lateinische gedacht, aber im Englischen ist man in den letzten 20 Jahren etwa auch so weit gekommen, dass die, wie soll man sagen, Selbstkonstruktionen, die Argentinier, die Koreaner und so weiter beim Englischen sich zurechtlegen, dass die nicht einfach nur unvollkommenes Englisch, fehlerhaftes Englisch sind, sondern dass die ihrerseits beginnen, Einfluss zu nehmen auf das, was in Englisch als Global Language passiert derzeit. Und das ist eine ganz parallele Entwicklung, wie wir sie im Lateinischen haben.
Das heißt, die Anwendung der Sprache wirkt sich aus auf die Norm oder auf die fixierten Formen der Sprachen. Jetzt beim Latein ist es ja so, dass im ersten Jahrhundert vor Christus in der Klassik mit Cäsar, Cicero, Tibull, Vergil, Properz, Ovid und so weiter, dass das die sprachliche Norm wurde. Und dieser Prozess einer sprachlichen Norm, die sich dann eigentlich fast 2000 Jahre lang gehalten hat, die finde ich sehr interessant. Wie kommt es dazu, dass sich eine Sprache bewusst, wie sie schreiben, normiert und dann diese Norm eigentlich unangefochten etliche Jahrhunderte weiter existieren kann?
Das hat sicherlich viele Gründe, aber zwei sind wohl die wichtigsten. Das eine ist ein Grund, der uns etwas ferner liegt, dass man nämlich in einer Gesellschaft versucht, die bestmögliche Form von Sprache zu finden, die bestmögliche Form hinsichtlich Ausdrucksreichtum, hinsichtlich Ästhetik der Sprache, hinsichtlich des Wohlklangs der Sprache und so weiter. Viele Gesellschaften haben in der Vergangenheit ein sehr starkes Bedürfnis gehabt, eine solche schöne und perfekte Sprache zu entwickeln. Das ist das eine. Das andere ist aber ein sehr pragmatischer Grund. Man muss sich einmal vorstellen, wie man es fertig bekommt ohne Fernsehen, ohne Radio, Telefon, E-Mail und so weiter, dass die Menschen in Neapel, Rom, Mailand und dann vielleicht auch noch in Trier, Mainz oder in Nordafrika dieselbe lateinische Sprache lernen und dann in fortgeschrittenem Alter zwischen den Städten reisen und nicht sofort ausgelacht werden, dass sie ein völlig unmögliches Latein sprechen. Das geht unter antiken oder sagen wir allgemeiner unter vormodernen Kommunikationsbedingungen nur, wenn man irgendwo ein Modell hat, an dem man sich ganz genau orientiert. Und dieses Modell wurde auf diese Weise festgelegt. Das ist ein Vorgang, den wir bei allen anderen vormodernen Weltsprachen auch sehen, dass man diese Gleichheit an allen Orten nur hinbekommen kann, wenn es ein solches Modell gibt. Das sieht man am antiken Griechisch, aber auch noch am klassischen Französisch des 17. Jahrhunderts, das sehr stark fixiert war.
Eine Information, Jürgen Leonhardt, die mich sehr beeindruckt hat in Ihrem Buch ist, Sie machen eine Schätzung und Sie stellen fest, dass das nachantike Textkorpus, also die Menge der Texte, die nach der Antike geschrieben wurde auf Latein, 10.000 Mal so groß ist wie die Textmenge in der Antike. Und auch von diesem antiken Textkorpus sind 80% spätantike christliche Schriftsteller. Das heißt, die klassische Antike, also das viel zitierte erste Jahrhundert vor Christus mit Cicero und all den Autoren, die wir vorhin schon genannt haben, macht eigentlich nur 0,1 Promille der gesamten lateinischen Textmenge aus, also mengenmäßig eigentlich wirklich sehr, sehr wenig. Wie kam es denn zur doch ziemlich verschobenen Wahrnehmung Latein gleich antikes Rom?
Diese verschobene Wahrnehmung hat doch zumindest eine entscheidende Förderung erfahren in der Zeit des Neuhumanismus, das heißt etwa die Zeit um 1800. Das sind im Grunde genommen zwei Dinge passiert. Auf der einen Seite, was das Lateinische angeht, da ist viel passiert, aber das Lateinische hat zwei Entwicklungen aufzuweisen. Einmal ist es um diese Zeit mehr oder weniger endgültig aus dem praktischen Gebrauch verschwunden. Dieses mehr oder weniger muss man großzügig fassen. Bekanntlich wird Latein von manchen bis heute verwendet. Aber so als wirklich relevante gesellschaftliche Größe ist es um 1800 etwa verschwunden. Aber gleichzeitig hat man die antike Literatur, die antike Sprache als unbedingtes Modell genommen, unter anderem auch für die Ausformung der modernen Nationalsprachen des Deutschen, vor allem damals, das noch nicht so entwickelt war. Diese Modellhaftigkeit brachte es dann mit sich, dass man auf die großen Sprachmodelle selbst zurückgreifen wollte. Und das waren eben ganz wenige. Das waren eben der antike Schulkanon, Cicero, Sallust, Vergil, Horaz und so weiter. Interessanterweise, Cäsar, der ja über 150 Jahre lang der fast wichtigste Schulautor war, kam eigentlich erst so richtig im 18. und 19. Jahrhundert in diese Funktion.
Eine andere Tatsache, die aus Ihrem Buch ganz anders hervorgeht, als man sich das gemeinhin gewohnt ist. Man denkt immer, das Imperium Romanum war ein lateinischsprachiges Reich und Sie beschreiben hier in Ihrem Buch ganz eindrücklich, dass das Römische Reich eben ein mehrsprachiges Reich war.
Ja, die Römer waren intelligente Herrscher. Das heißt, sie haben viele Fehler, die moderne Großreiche und moderne Machtbereiche gemacht haben, überhaupt nicht gemacht, indem sie nämlich den von ihnen unterworfenen und beherrschten, verwalteten Völkern ihre kulturelle Identität doch weitgehend gelassen haben. Es gab ja viele Regionen im Imperium Romanum, in denen Schriftkulturen vorhanden waren, die viel älter waren als das Lateinische. Dazu gehören etwa die ägyptische Kultur, dazu gehört Griechenland, das seinerseits kulturelles Hauptvorbild für die Römer war. Hier war es nie ein Problem, dass die griechischen, die ägyptischen Schulen weiter existierten, dass die Schriftkultur weiter existierte. Das Lateinische kam hier dazu. Aber es gab keinen Sprachverdrängungswettbewerb. Das Lateinische hat sich deswegen in vielen Gebieten Europas als Hauptsprache durchgesetzt, in den Ländern der späteren romanischen Sprachen, weil es dort eben keine Schriftsprachen gab und die Bevölkerung durchaus sah, dass es Vorteile hatte, wenn man eine Schriftsprache hat. Und deswegen hat man das Lateinische übernommen.
Ein anderer Punkt, wo Sie die allgemeine Meinung, würde ich sagen, deutlich modifizieren, ist, dass häufig in den Köpfen eine Art Gegensatzpaar existiert zwischen dem Latein und den Volkssprachen. Also man sagt gemeinhin, ja, Latein verlor dann irgendwann im Mittelalter die Wichtigkeit und quasi als gegenläufige Kurve stiegen die Volkssprachen auf. Und Sie zeigen hier in Ihrem Buch Lateingeschichte einer Weltsprache, Jürgen Leonhard, dass es eigentlich genau nicht so war, sondern dass überall da, wo im Mittelalter, im Hochmittelalter zum Beispiel, lateinische Literatur blühte, auch die Literatur in den Volkssprachen blühte. Wie kam das, dass diese Zweisprachigkeit auch damals sehr en vogue war?
Ich glaube, man muss hier bedenken, dass unser Konzept von Volkssprache und Muttersprache etwas ganz, ganz Modernes ist. Wenn wir Deutsch lernen als Deutsche, als Angehörige eines deutschsprachigen Landes, Französisch, Englisch und so weiter, verstehen unter Muttersprache dann einen Prozess, dass man als kleines Kind von der Mutter, von der Familie, von der unmittelbaren Umgebung etwas hört, dass man später dann in die Schule geht, dass man dann sich eine literarische Version der Muttersprache anerzieht und dann eine solche Muttersprache in einem Land einheitlich gesprochen wird. Das war aber im Mittelalter in den Volkssprachen gar nicht der Fall. Es gab eben germanische Dialekte und die gab es in Köln und die gab es in Süddeutschland und in der Schweiz und in der Norddeutschland. Und wie das heute bei den Dialekten eigentlich noch so ist, 10 Kilometer weiter sprach man normalerweise schon etwas anders. Die Tatsache, dass es überhaupt eine überregionale Muttersprache gibt und dass viele Menschen diese lernen, die hat etwas zu tun mit Kultur, mit Schrift, mit Schule. Und Kultur, Schrift und Schule gab es eben da, wo es das Lateinische gab. Und in dem Moment, wie man anfängt, dann diese Volksdialekte zu verschriftlichen, da passieren dann dieselben Prozesse, dass man überregionale Ausgleichsprozesse braucht, dass bestimmte Werke wichtiger sind, wenn eine Kanzlei einmal einen ganz wichtigen Urkundenset hergestellt hat, dann wird das auch ein Modell für andere Urkunden und so geht es mit Literatur und allen anderen Texten auch. Und diese Prozesse gehen eben am leichtesten und natürlicherweise davon statten, wo die schriftliche und das heißt dann die lateinische Bildung schon vorhanden war.
Sie beschreiben, Jürgen Leonhard, die Situation des sogenannten dunklen Zeitalters, so vom 6. bis Mitte des 8. Jahrhunderts. Da beschreiben Sie, dass sich die Kenntnis der lateinischen Sprache europaweit auf einige wenige hundert Personen reduziert hätte. Und nachher im Hochmittelalter oder bis in den Renaissance-Humanismus stieg das fast exponentiell wieder an, sodass es wieder mehrere hunderttausend Personen waren, die Latein nicht nur schreiben und lesen konnten, sondern Latein auch sprachen. Das war eine gewaltige Leistung, die die karolingische Reichsverwaltung da vollzogen hat, da das Steuer so radikal herumzureißen.
Ja, die Zahlen sind natürlich wie immer in solchen Bereichen Schätzungen, aber ich glaube, sie veranschaulichen das, was stattgefunden hat. Karl der Große hat ja nicht nur die Sprache reformiert. Was mit Karl der Große in Westeuropa gekommen ist, ist zum ersten Mal wieder eine überregionale staatliche Organisation, während vorher Europa in sehr viele Machtzentren zersplittert war und diese Machtzentren selber nur eine sehr, sehr beschränkte territoriale Macht hatten. Das heißt, der Prozess der sprachlichen Vereinigung ist parallel zum Prozess der Herrschaftsvereinigung. Und es blieb ihm ja, Karl dem Großen fast gar nichts anderes übrig, wenn er ein so großes Reich beherrschen wollte, als auch eine einheitliche Sprache zu haben. Die Sprachreform der karolingischen Renaissance war sicherlich eine sehr große Leistung, aber man muss natürlich berücksichtigen, dass das nicht alles innerhalb von 20 Jahren oder so gekommen ist. Was Karl der Große initiiert hat, war das System, das war die kulturelle Blüte an einigen wenigen Orten, bis das zu einer wirklich flächendeckenden lateinischen Kultur wurde, hat es schon einige Jahrhunderte gedauert. Ja, man kann sogar noch beobachten, dass nach dem Ende der karolingischen Zeit, um 900, im 10. Jahrhundert, dann zunächst einmal wieder ein Rückgang der Schriftkultur stattfindet und erst dann im 11. Jahrhundert ein dann allerdings gewaltiger Aufstieg der Latein eine Blütezeit für einige Jahrhunderte beschert hat, wie es vorher nie der Fall gewesen war.
Man könnte anhand von Ihrem Buch eigentlich eine Art Konjunkturkurve des Lateinischen zeichnen. Bleiben wir noch bei dem Gegensatzpaar oder dem vermeintlichen Gegensatzpaar Latein und Volkssprache. Gemeinhin denkt man, Latein, das war die Sprache der Kirche, der Wissenschaft und des internationalen Austauschs, und die Volkssprachen waren einerseits die Alltagssprache natürlich und dann auch die Sprachen für die Literatur. In Wirklichkeit verhielt es sich aber wesentlich komplexer und komplizierter.
Ja, wo Latein nun wirklich angewendet wurde und wo man andere Sprachen gesprochen hat, das sind in der Tat sehr komplexe Prozesse. Zu den allgemeinen Tendenzen kann man vielleicht sagen, dass man sich die lateinische Sprachrealität sehr umfassend vorstellen muss, in dem Sinne, dass auch Leute, die eigentlich nicht zur gelehrten Kultur gehören, da, wo es nur notwendig war, immer wieder mal so elementarste Kenntnisse des Lateinischen lernten. Es gibt ein sehr nettes Buch von Peter Burke, Küchenlatein, in dem Fälle dafür gesammelt sind, dass etwa Pferdekutscher von international tätigen Herren ihre Fachwörter auch auf Latein parat haben mussten, weil man nur damit sicherstellen konnten, dass die Pferde zwischen Polen und Spanien in jedem Land auch Futter bekamen. Weiterhin würde ich sagen, dass es eine ganz klar erkennbare Tendenz gibt, dass überall da, wo sich die frühen Nationalstaaten in Europa formieren, das ist vor allem in Spanien und Frankreich, aber dann auch in England, es eine sehr frühe Tendenz gibt, die jeweilige eigene Sprache dann zur Verwaltungssprache, zur königlichen Sprache, zur Sprache des Rechts und so weiter zu machen, während in Ländern wie in dem deutschsprachigen Raum, die politisch eher zersplittert waren, das Lateinische viel länger auch innerhalb der Staaten eine ganz, ganz wichtige Funktion hatte für Verwaltung, für Recht, für Kultur. Ja, gerade im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation hat man lange Zeit das Lateinische so ein bisschen wie eine eigene Sprache gesehen, wie die eigene Sprache, weil sie eben die römische Reichssprache war.
Sie haben vorhin Jürgen Leonhard erwähnt, so in diesem Buch Küchenlatein eine Anleitung für Kutscher, damit sie Latein sprechen können, zur internationalen Verständigung, also eine Sprache, die durchaus für den Alltag absolut tauglich war. Das führt uns zum Renaissance-Humanismus und ich habe gerade einige Zeilen im Kopf, die Sie geschrieben haben über Erasmus von Rotterdam, der ja in seinem Dialog Ciceronianus sehr starken Wert darauf gelegt hat, dass man nicht sklavisch den antiken Stilidealen folgt, und er hat in seinen Colloquia Familiaria, also in den familiären, vertrauten Unterredungen, da hat er Beispiele geliefert von Personen, die über Eheprobleme beispielsweise diskutieren. Also einerseits hat der Renaissance-Humanismus das klassische Ideal fortgesetzt und zu neuer Blüte geführt und andererseits aber auch darauf geachtet, dass Latein eine lebendige Sprache ist, die im Gebrauch blieb.
Ja, man hat in der Renaissance sehr stark versucht, eine mündliche Sprachnorm, um das mal technisch auszudrücken, zu definieren, den Leuten beizubringen, wie man normales, lockeres, aber dennoch elegantes Alltagslatein spricht. Ein solches Alltagslatein hat es sicherlich in der Antike gegeben. Wir haben da einige Zeugnisse, Literaturwerke, wo das ein bisschen fühlbar wird. Und das war natürlich das große Modell für dieses Alltagslatein der Renaissance. Was, glaube ich, für das Verständnis dieses Phänomens aber ganz wichtig ist, ist, sich vor Augen zu halten, dass auch unser normales Alltagsdeutsch, Alltagsfranzösisch, Konversationsdeutsch, Konversationsfranzösisch, Konversationsitalienisch nicht unbedingt so eine naturgegebene Sache ist, sondern auch etwas kultureller Formung verdankt ist. Wir sehen ja gerade in unserer Zeit sehr deutlich, dass diese Konversationssprache zusammenbricht, wo sie nicht geübt wird. Also wenn man beobachtet, was in den elektronischen Medien alles gesprochen wird, wenn man sieht, was jetzt, das ist ganz interessantes Phänomen, im Internet passiert, wo mündlicher Austausch über die Tastatur praktisch geregelt wird, da sind sehr schnell Sprachentwicklungsprozesse im Gange, die das, was wir unter einem mündlichen Deutsch und einem mündlichen Französisch verstehen, bei weitem hinter sich lassen und sofort neue Sprachen generieren. Und gegen eine solche Entwicklung, die, wenn man die entsprechenden Verhältnisse umrechnet, durchaus im lateinischen Mittelalter auch da war, rechnet sich diese Gesprächsbüchlein, diese Anleitung zur lateinischen Alltagskonversation. Das ist also nicht nur, um die Lockerheit in der lateinischen Sprache zu bekommen, angedacht gewesen, sondern durchaus eben, um eine solche lockere, differenzierte Sprache auch für eine große Bevölkerung überregional zur Verfügung zu haben.
Sie stellen in Ihrem Buch auch eine große Forschungslücke eigentlich fest. Sie sagen, die Nationalliteraturen auch kleinerer, randständigerer Sprachgemeinschaften in Europa sind sehr gut erforscht mittlerweile, aber die Geschichte der lateinischen Literatur, die ist über die letzten Jahrhunderte eigentlich fast vollkommen vernachlässigt worden. Warum ist das so?
Das ist vor allem dem Bruch um 1800, also dem Neuhumanismus, zu verdanken. Denn gerade weil der Neuhumanismus ganz auf die klassische römische Antike zurückging, hat er sich da orientiert und alles andere später für minderwertig genommen. Und es kommt noch ein zweiter Punkt hinzu. Im Neuhumanismus und ganz stark in der nachfolgenden Romantik ist dann das moderne Konzept der Muttersprachlichkeit entstanden, dass man sagt, ein Mensch kann doch eigentlich nur in seiner eigenen Muttersprache fühlen. Man kann vielleicht in einer fremden Sprache, Fahrkarten kaufen oder mathematische Formel berechnen, aber Lyrik, Theater, Liebesbriefe und so, das geht doch nur in der Muttersprache. Und daraus folgte dann auch eine Vorstellung, dass solche Produkte, die jemand in dieser Sprache schreibt, nicht tief empfunden sein können. Und daraus folgte eine grundlegende Verachtung der neulateinischen Literatur. Interessanterweise haben wir eine Rückwärtsbesinnung gerade durch die Entwicklung des Englischen zur Weltsprache. Denn das Phänomen, dass man in einer Sprache zum Beispiel einen Roman schreibt, Lyrik schreibt, die man nicht als Muttersprache gelernt hat, das ist hier ganz häufig. Das ist in Ländern wie Indien, aber in vielen anderen Ländern der Welt auch ein ganz normales Phänomen, dass Menschen jetzt zweisprachig aufwachsen und Englisch nur eine dieser Sprache ist. Und auch die Anglisten haben inzwischen, ohne jetzt ans Lateinische zu denken, jetzt bereits festgestellt, dass die Entwicklung des Englischen zur Weltsprache in vielerlei Hinsicht anknüpft an die Sprachverhältnisse in der Vormoderne, vor 1800, wo man ähnliche Entwicklungen hatte. Gemeinsam ist eben, dass es Gesellschaften gibt, in denen die Weltsprache, die man nicht als Muttersprache hat, als selbstverständliche Sprache, gerade auch für ganz persönliche Dinge wie Literatur, wie Theaterstücke, wie persönliche Texte verwendet wird, ohne dass damit eine Abwertung als Fremdsprache verbunden ist. Das ist zwischen dem Lateinischen und dem Englischen sehr gemeinsam.
Wenn ich jetzt aus Ihrem Buch zwei Forderungen an den heutigen Lateinunterricht ableiten würde, da würde ich die so formulieren, dass Sie den Latein-Lehrkräften sagen, ja, sprecht auch Latein, schreibt es nicht und lest es nicht nur, sprecht es auch und beschränkt euch nicht nur auf den klassischen Lektürekanon, weil es im Mittelalter und in der Neuzeit auch sehr viele interessante und tiefgründige Dinge zu lesen gibt. Wäre das so der Kern Ihres erziehungspolitischen Postulats?
Im Prinzip ja. Wenn ich sage, sprecht Latein, dann muss ich das etwas genauer definieren. Es gibt in der Welt derzeit sehr viele Menschen, die mit Vergnügen Latein sprechen, als Hobby, weil sie das schön finden. Das ist eine Bewegung, die sehr breit ist. Das meine ich nicht eigentlich. Ich sehe im Lateinsprechen jetzt kein Ziel. Ich meine, es ist schön, ich tue es auch, ja. Aber ich meine, wenn man Latein lernt, dann soll man es nicht so lernen, wie man das üblicherweise mit Latein verbindet, nämlich ein mühsames theoretisches Zusammensetzen wie eine Computersprache. Als Sprache kann man es nur lernen, wenn man eine gewisse praktische Erfahrung auch mit dieser Sprache hat. Mehr meine ich mit Latein sprechen nicht. Und das Zweite ist, wie ich meine, ein sehr wichtiger Punkt. Es ist sicherlich so, dass die klassischen Schriftsteller nie aus dem Lateinunterricht herwegzudenken sind. Nicht nur, weil sie das Modell für alle anderen bilden, sondern weil sie auch wirklich gut und schön sind. Horaz, Vergil, Cicero, Livius haben Werke geschrieben, die wirklich zur unbedingten Weltliteratur gehören und sie haben sie in einer wunderbaren sprachlichen Form geschrieben. Wenn man fragt, wozu Leute heute Lateinkenntnisse tatsächlich benötigen, dann ist es doch meistens, nicht um Cicero zu lesen, den gibt es auch auf Deutsch, sondern um Urkunden zu lesen, um medizinische lateinische Sekundärliteratur aus dem 18. oder 19. Jahrhundert zu lesen, um sich mit lateinischen Unterschriften zu beschäftigen. Das ist die große Menge der Texte, die mehr als 10.000 Mal größer ist als das, was aus der Antike kommt. Und ich finde es sehr schade, dass der Lateinunterricht wenig auf diese Dinge vorbereitet. Ich erlebe es immer wieder, dass dann Studenten in der Schule Latein gehabt haben und wenn sie dann zum ersten Mal mit einem Renaissance-Text befasst sind, gar nicht damit zu Streich kommen, sie wissen gar nicht damit umzugehen. Und ich glaube, es würde die Motivation für Latein auch im Lateinunterricht sehr heben und befördern, wenn man die Anwendungsbezüge sieht. Wenn das sieht, das hat nicht nur etwas mit hehren alten Texten zu tun, sondern das hat etwas zu tun mit dem, was in der eigenen Stadt, im eigenen Stadtarchiv, an den Inschriften des Stadttors und so weiter wirklich steht. Und es hilft hier in diesem beschränkten, aber doch sehr deutlich vorhandenen Maße auch dabei, das Leben in der heutigen Zeit zu bewältigen.
Vielen Dank, Jürgen Leonhardt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.